Ich lese aus Deuteronomium 30, Vers 15 bis 19. Sieh, ich habe dir heute das Leben und das Glück vorgelegt, den Tod und das Unglück. Ich gebiete dir heute, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote und Satzungen und Rechte zu halten. Dann wirst du leben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn aber dein Herz sich abwendet und du nicht hörst, sondern du dich verführen lässt und dich von anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, ich habe euch heute angekündigt, dass ihr dann zugrunde gehen und nicht lange leben werdet, auf dem Boden, auf den du über den Jordan ziehst, um ihn in Besitz zu nehmen. Ich rufe heute den Himmel und die Erde an als Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. Erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen.
Das Deuteronomium ist nicht mein Buch, das Buch, das mir zuerst in den Sinn kommt, wenn ich an einen Predigttext denke. Ich bin auf den Text gestoßen über die Unterlagen für Brot für alle, für die Brot für alle Kampagne. Dort hat es immer auch Predigtanregungen für die Zeit, für die Passionszeit. Und die Kampagne hat den Text unter dem Slogan «Wähle das Leben» ausgewählt. Man kann den Slogan «Wähle das Leben» als Handlungsmaxime verstehen. Also als etwas, das uns auffordert, bei allem, was wir machen, uns zu überlegen, ob das auch wirklich am Leben dient. Ich denke, das ist eine interessante Herangehensweise und wir könnten zusammen auch jetzt spannende Beispiele anschauen und die auch mit Gewinn diskutieren. Aber je länger ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass das am Text vorbeigeht. Wähle das Leben ist in diesem Text nicht eine Handlungsmaxime, sondern eine Verkürzung von der Aussage, liebe Gott, geh auf seinen Wegen und halte seine Gebote und Satzungen und Rechte. Dann wirst du leben. Für den Text ist das Leben und eigentlich sogar ganz konkret das Leben im gelobten Land die Belohnung dafür, dass die Israeliten sich an Gesetz von Gott halten. Ich habe mir dann überlegt, was mir für einen neutestamentlichen Text ich dem Text könnte gegenüberstellen. Und da ist mir meine Sonntagsschule zu Hilfe gekommen, weil ich vor 30 Jahren bei der Frau Alder mal einen Bibelvers auswendig lernen aus dem Johannesevangelium. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass das könnte passen. Ich lese aus Johannes 3, Vers 16 bis 21. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist der Vers, den ich auswendig lehre, die einen und die anderen von euch vielleicht ja auch einmal. Dann geht es weiter. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Jesus, der diskutiert da mit dem Nikodemus. Und der Nikodemus, das ist ein Pharisäer und nicht einfach irgendein Pharisäer, sondern sogar ein Mitglied vom jüdischen Hohen Rat in Jerusalem. Wenn man jetzt die beiden Texte, das aus dem Deuteronomium und der jetzt da aus dem Johannesevangelium, nebeneinander stellt, dann fallen einem verschiedene Sachen auf. Als erstes habe ich gedacht, ich schaue mal das Gottesbild an. In welchem Text kommt uns da, sagen wir mal, ein sympathischerer Gott entgegen? Also mir ist es ganz klar gewesen, der Gott im Deuteronomium, wo mir dort begegnet, der kommt mir ziemlich unsympathisch daher, weil das, was er sagt, kurz zusammengefasst, ist eigentlich, könnte man es auch sagen, ist eigentlich friss oder stirb. Du kannst das haben, was ich dir anbiete, und wenn du es nicht willst, dann hast du halt gehabt. Und beim Johannesevangelium, da ist es ganz anders, da ist Gott viel zugänglicher. Da geht der Text, der geht von der Liebe von Gott aus. Also Gott kommt zu den Menschen und bringt ihnen seine Liebe. Gott liebt die Welt und er will sie retten. Jetzt ist es aber so, dass es in dem Deuteronomium-Text einen für mich überzeugenden Grund gibt, warum Gott da so, ich sage jetzt mal, harsch daherkommt. Der Text, der hat historische Vorbilder, und das sind Vasallenverträge von den Assyrern. Die Assyrer sind ein Volk, also in Syrien ungefähr, gehört es auch vom Namen Assyrer, Syrer, und die sind im 9., 8. und 7. Jahrhundert vor Christus sehr ein mächtiges Volk gewesen, haben viel Gebiet erobert, haben zum Beispiel auch das Nordreich Israel erobert und dort die Bevölkerung deportiert und irgendwo sonst angesiedelt. Also das ist ein mächtiges, starkes, kriegerisches Volk gewesen mit vielen Untertanen. Und die haben so Vasallen-Untertanen-Verträge gemacht. Und die haben genau das gleiche Muster, die gleiche Struktur gehabt, wie das Deuteronomium oder der Deuteronomiumstext jetzt da hat. Also sie haben auch gesagt, das sind die Regeln. Im Deuteronomium gibt es ja das Gesetz. Dann haben sie gesagt, das sind meine Zeugen, dass ich dich den Vertrag schwören kann. Und die Zeugen sind dann irgendwelche assyrische Götter gewesen, oder? Und im Deuteronomium-Text haben wir vorher gehört, Zeugen, die angerufen werden, sind Himmel und Erde. Und als drittes gibt es dann eben noch Sanktionen. Also was passiert, wenn man das Gesetz einhaltet oder den Untertanenvertrag einhaltet, und was passiert, wenn man ihn nicht einhaltet? Also Fluch- und Segensbestimmungen. Und jetzt ist sehr spannend, dass Deuteronomium die Struktur aufnimmt, mit einem grossen Unterschied natürlich. Anstatt dass der assyrische Grosskönig, der Alleinherrscher, der Gott auf Erde von den Assyrern, der ist, wo man ihm treu schwört, ist eben der Gott von Israel, der an dieser Stelle steht, dass man ihm treu schwört. Und wenn man das genau durchdenkt, dann ist es nämlich sehr spannend, dann ist der Text nämlich ein emanzipatorischer Text. Die jüdischen Schriftgelehrten, die wagen da, zumindest schriftlich, wagen die da den Aufstand gegen den assyrischen Grosskönig. Man könnte das vielleicht ein bisschen vergleichen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas von der Barmer theologischen Erklärung gehört habt. Die hat die Bekennende Kirche 1934 in Deutschland veröffentlicht. Und dort ist ganz etwas Ähnliches passiert. 1934 in Deutschland hat man gemerkt, dass mit den Nationalsozialisten und dem Hitler alles in eine bestimmte Richtung geht, und dann hat es eine Kirchenspaltung gegeben, und die bekennende Kirche, die gesagt haben, wir gehen nicht mit dem Hitler mit, die haben ein ganz ähnliches Dokument veröffentlicht, wo sie ganz klar gesagt haben, es gibt nur einen Herr, und das ist Jesus Christus. Und wenn es irgendwelche anderen Herren gibt, die auch so tun, die, wenn sie Erlöser wären, dann sind das keine richtigen Herren, oder? Das ist ganz klar gegen den Hitler und Nationalsozialisten gerichtet gewesen. Das Deuteronomium ist ganz klar gegen die assyrische König und die assyrische Politik gerichtet gewesen. Genau, jetzt ist es so, dass eben die Assyrer sind ein kriegerisches Volk gewesen, auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, die sind ein brutales Volk gewesen. Und wenn man jetzt natürlich da möglichst parallel die Struktur übernimmt, dann nehme ich an, haben auch gewisse Charakterisierungen vom assyrischen König sind dann auf Gott übertragen worden. Also eben, dass der halt auch hart durchgreift. Ich meine, die Leute haben gewusst, der assyrische König, der kann ganze Völker deportieren. Wenn Gott an seine Stelle gestellt wird, dann kann auch Gott ganze Völker deportieren, oder? Also das ist so eine Parallelisierung gewesen. Darum, wenn man das so anschaut, kann man sagen, dass sowohl der Deuteronomium-Text als auch der Johannestext in beiden Texten sucht Gott Mittel und Weg, damit die Menschen als Befreite leben können. Dann ist es eben so, dass der Gott im Deuteronomium aktiv belohnt und bestraft. Ich denke, das ist auch so eine so eine Parallelisierung zum assyrischen Grosskönig. Das haben die Leute so erlebt, dass der König eben machen kann mit den Menschen, was er will. Und dann haben sie gefunden, ja, wenn es da jemanden gibt oder etwas gibt, das grösser ist als der König, nämlich Gott, dann muss dann noch mehr können machen als der assyrische Grosskönig. Im Johannestext, da kommt uns eine andere Vorstellung entgegen. Wenn man da so ein bisschen reinschaut, genauer, kommt es mir so vor, wie wenn der Johannes davon ausgeht, dass es in der Schöpfung Gesetzmäßigkeiten gibt, wo Gott nicht drin eingreift. Wenn man da noch ein bisschen weiter liest, gibt es nämlich in dieser Schöpfung Finsternis. Und in dieser Finsternis tappen die Menschen orientierungslos um. Und was Gott jetzt probiert, ist, Gott probiert die Menschen aus dieser Finsternis rauszuholen, zu retten. Darum schickt er seinen Sohn in diese Finsternis rein, in diese Welt rein. Und die Menschen, die in seinem Sohn, in Jesus Christus, Gott erkennen können, die kommen sofort eigentlich aus dieser Finsternis raus. Weil die haben ja das Licht gesehen und wer kommt ins Licht, also die sind aus der Finsternis draussen und sind da damit eigentlich sofort gerettet. Die aber, die in Jesus Christus nicht Gott erkennen können, die bleiben in der Finsternis, weil sie das Licht nicht wahrnehmen können. Und weil sie in der Finsternis bleiben, sind sie auch schon gerichtet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kann denn das passieren, dass sowohl im Deuteronomium als auch im Johannesevangelium, dass es überhaupt Menschen gibt, die den Tod wählen, anstatt das Leben. Ein Grund ist wahrscheinlich ganz ein einfacher. Ein Grund ist, dass man das kann täglich überall beobachten. Das hat schon die Autoren vom Deuteronomium haben das können beobachten, die Autoren vom Johannesevangelium haben das können beobachten. Es gibt Leute, die von dieser Botschaft nicht angesprochen werden oder sich ihre aktiv verschliessen. Also das ist eine Tatsache. Und warum passiert das? Ich denke, es ist in beiden Fällen steht Angst dahinter. Allerdings ist die Angst nicht ganz die gleiche. Im Deuteronomium hat das Volk Israel immer wieder Angst, dass es könnte zu kurz kommen. Es hat immer wieder andere Götter gehabt, die sind interessanter gewesen, stärker oder auch erfolgsversprechender als der eigene Gott. Also wenn es jetzt zum Beispiel schon monatelang nicht mehr geregnet hat und die eigene Ernte oder das Getreide auf den Feldern halt am Verdören ist, dann ist es noch naheliegend, vielleicht einmal mit einem anderen Gott zu probieren, wenn es vom eigenen Gott her nicht kommt. So Sachen hat das Volk Israel natürlich erlebt. Beim Johannesevangelium ist, glaube ich, eine andere Angst. Dort ist es wohl die Angst direkt vor Gott, aber irgendwie auch die Angst oder die Scham vor anderen Menschen. Ich habe diesen Teil vom Text nicht gelesen, aber im nächsten Teil steht dann, dass Menschen wissen, also dass Menschen Böses tun und dass Menschen wissen, dass sie Böses tun. Und sie wissen auch, dass wenn sie sich zu Jesus Christus bekennen oder ins Licht von Jesus Christus kommen, dass das Böse sichtbar wird. Und darum probieren sie, im Dunkeln zu bleiben, dass das Böse nicht sichtbar wird. Und da habe ich zwei Vermutungen. Es wird nicht so gesagt, warum das so passiert, aber ich habe zwei Vermutungen. Das eine ist, die Menschen haben vielleicht Angst, wenn sie ins Licht kommen und das Böse sichtbar wird, dass Gott sie zerstört, weil Gott dann sieht, wie böse das sie sind. Und die andere Angst, die ich mir vorstellen könnte, ist die, dass, das kennen wir ja vielleicht auch, wenn wir Sachen machen, wo uns peinlich sind, wo wir uns dafür schämen oder auch stärker, dass wir das probieren, unter dem Deckel zu halten, damit das andere Leute nicht sehen. Ich könnte mir die beiden Sachen vorstellen. Und das Spannende ist ja eigentlich, vor allem bezüglich Gott, was die Leute nicht verstanden haben, ist, dass Gott eben nicht zerstört, wenn das Böse ans Licht kommt, sondern dass Gott nur das Böse zerstört, aber nicht der, der das Böse gemacht hat. Also es wäre eine doppelte Befreiung. Oder? Sie wären nicht mehr im Dunkeln und ihre Last vom Bösen hätten sie auch weggeben können. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt. Die Texte, die richten sich an unterschiedliche Adressaten. Das Deuteronomium, das richtet sich an ein ganzes Volk als Kollektiv. Und der Jesus im Johannesevangelium, der redet mit einer Person. Und mit dieser einen Person sind auch wir als Einzelpersonen angesprochen, oder? Das führt zu der spannenden Frage, wie ist es denn heute? Kann man die Texte irgendwie heute auf Gegenwart übertragen? Also ich denke, an welche metaphysische Macht, übersinnliche, wie auch immer, nicht irdische Macht, wie wir glauben oder eben nicht glauben, das ist heute ganz klar eine individuelle Entscheidung und es wird in unserer Gesellschaft auch mehr oder weniger als Privatangelegenheit behandelt. Und wir machen die gleiche Erfahrung wie der Johannes. Ich habe es gesagt, die einen glauben und die anderen glauben nicht. Und ich hoffe, dass wir so optimistisch sein können wie der Johannes, dass die glauben, auch tatsächlich das als Rettung und Befreiung erleben können. Umgekehrt bin ich nicht ganz gleich pessimistisch, glaube ich, wie der Johannes, was die anbelangt, die nicht glauben. Ich erlebe, dass viele, die von sich sagen, dass sie nicht glauben, nicht im Finsteren rumtappen, sondern ja, probieren, ihr Leben zu leben und auch denken, auf eine gute Art ihr Leben leben. Und ich würde sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen, also ist ein bisschen eine überhebliche Unterstellung, wenn wir allen, also wir, die von uns ausgehen, dass wir glauben, allen, die sagen, sie glauben nicht, würden unterstellen, dass sie in die Finsternis rumtappen. Ich bin mir sicher, dass Gott auch Mittel und Wege findet, um Menschen ansprechen, die mit der Messias-Geschichte und mit der Vorstellung von einem metaphysischen Wesen, also mit der Vorstellung von einem Gott, nichts mehr anfangen können. Da muss man sich ja auch bewusst sein. Also in der Zeit von Johannes war das eigentlich nicht eine Entscheidung für oder gegen Gott gewesen, sondern, oder für oder gegen Jesus gewesen, sondern es war eine Entscheidung für die Gottheit oder die Gottheit oder die Gottheit oder die Gottheit gewesen, oder? Und nicht, gibt es überhaupt eine metaphysische Macht oder nicht? Und heute ist es ja häufiger so, dass man sich überlegt, ja, kann ich mit dem Konzept, dass es einen Gott gibt, überhaupt noch etwas anfangen? Oder sagt mir das Konzept nichts mehr? Und weil die Geistesgeschichte sich in den letzten 2000 Jahren ziemlich fest entwickelt hat, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ich kann mit dem Konzept, das geht nicht, das spricht mich nicht an, ich kann mit dem nichts anfangen. Oder? Und da hoffe ich ganz fest, dass Gott auch mit so Leuten kann unterwegs sein und kann sie erleben lassen, dass sie eben nicht in der Finsternis rumtappen müssen, sondern befreit werden. Und dann das andere, dass eine ganze Gesellschaft einer Religion folgt oder dass einer ganzen Gesellschaft eine Religion aufgezwungen wird, kann man ja auch sagen, das ist zum Glück vorbei. Trotzdem glaube ich, dass auch unsere Gesellschaft, also mindestens die Mehrheit davon, immer noch an gewisse Sachen glaubt. Und da glaube ich jetzt eben nicht primär an eine überirdische, metaphysische Macht, sondern an Ideen. Und eine Idee wäre eben da zum Beispiel Demokratie. Also ich glaube und hoffe, dass die Mehrheit von unserer Gesellschaft hier in der Schweiz an die Demokratie glaubt. Und ich glaube und hoffe, dass die Mehrheit auch an die Geltung der Menschenrechte glaubt. Und Menschenrechte, das wäre ja eben etwas, wo ich auch davon ausgehe, dass das aus dem christlich-jüdischen Geistes, also aus dem christlich-jüdischen Denken heraus entstanden ist und etwas, was halt dann säkularisiert ist, aber viel wichtige Fragen vom jüdisch-christlichen Denken aufnimmt. Wenn nämlich ein grosser Teil von unserer Gesellschaft nicht an Demokratie und nicht an Menschenrechte glauben würde, dann würde unser System hier in der Schweiz und nicht nur in der Schweiz auch weiter verbreitet nicht funktionieren. Darum könnte man vielleicht sagen, wählen das Leben, wie heute auf die Schweizer Bevölkerung übertragen, bedeutet, wählen Demokratie und Menschenrechte. Und da müssen wir dann vielleicht auch über das Deuteronomium rausgehen. Das Deuteronomium, das hat ja nur das eine Volk Israel im Blick. Und da könnte man ja parallelisieren und sagen, ja, wir müssen uns nur ums Volk in der Schweiz kümmern. Und ich denke, heute mit der ganzen Globalisierung und allem ist das zu wenig. Heute ist das eine Volk, das sind alle Menschen auf der ganzen Welt. Also es ist also wichtig, was alle Menschen glauben. Wenn wir als ganze Welt unsere Probleme lösen wollen, die wir haben, dann müssen wir auch als ganze Welt handeln. Und jetzt ist es natürlich so, das habe ich schon vorher gesagt, es ist problematisch, wenn man anderen Menschen probiert, den eigenen Glauben aufzuzwingen. Man kann nicht einfach in ein Land gehen, dort die Regierung absetzen und eine andere Regierung hier tun und sagen, so, wir bringen da jetzt Demokratie und Menschenrechte. Das hat man in den letzten paar Jahren ja gesehen, dass das öfters schief gegangen ist. Aber was man kann machen und was auch passiert, ist, dass man kann für Demokratie und Menschenrechte werben oder Leute unterstützen, die in diesen Ländern sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, dass man diese Leute kann unterstützen. Und wir können auch hier in der Schweiz mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass es sich eben lohnt, dass es sich lohnt, die Demokratie und Menschenrechte so hoch zu halten. Und ich denke, dazu gehört dann auch, nicht nur, dass wir hier in der Schweiz uns gut gehen lassen und schön unsere Demokratie und unsere Menschenrechte pflegen in der Schweiz, sondern auch, dass man halt als Gesellschaft und auch als Einzelperson nicht andere Gesellschaften, Personen und Unternehmen oder Strukturen unterstützt, die durch ihr Handeln der Demokratie oder dem Menschenrecht schadet. Und zwar nicht nur hier bei uns, sondern auch weltweit. Wenn an unserem Glauben also wirklich etwas dran ist, dann müssen und dann können wir auch, egal in welchem Bereich, im persönlichen, im weltweiten, im politischen, im wirtschaftlichen, im sozialen, in welchem Bereich auch immer, mit gutem Beispiel vorausgehen und Salz und Licht für die Welt sein. Amen.